Es ist vermutlich nur 3, 4 oder 5 Monate her, da habe ich in einer meiner Predigten als Beispiel die Fußballvereine herangezogen. Und ich habe damals gesagt, die Fußballvereine sind auch unterstützt worden in dieser Corona-Zeit mit finanzieller Unterstützung und sie haben Geld bekommen. Aber man hatte damals lesen können, dass sie eben zum Teil doppelt bezahlt worden sind oder eben doppelte Unterstützung bekommen haben. Und dann habe ich so gesagt, ja, und es ist niemand da, bis jetzt zumindest, was ich weiß, der dieses doppelt ausbezahlte Geld auch wieder zurück erwartet. Und das hat sich jetzt geändert. Am Freitag konnte man lesen, dass der Bund rund 4 Millionen Franken von den Fußballvereinen zurückerwartet und dass die jetzt einfach dann auch zurückgezahlt werden sollen. Ja, immerhin, oder? Und eigentlich ist es ja auch richtig, ein bisschen Ordnung muss sein oder ziemlich viel Ordnung ist gar nicht so schlecht, wenn wir da Ordnung haben. Denn auch Gott ist ein Gott der Ordnung. Er liebt es, nicht einfach wild im Zeug herumzuwirken oder so, sondern er liebt es, geordnet vorzugehen. Er hat einen Plan und er hat einen Plan, den er verwirklicht. Und wir haben das letzte Mal schon kurz darüber gesprochen, wir werden heute noch tiefer darüber sprechen. Und er wird diesen Plan verfolgen. Und wenn ich heute mit dieser Predigt Gemeindefamilie organisch geordnet über diesen Plan Gottes spreche, dann werde ich vor allem schauen, wo stehen wir jetzt? Also wo sind wir im Moment? Und was ist unser Teil an diesem Plan? Wie geben wir uns da hinein? Und ich lese den Text aus Epheser 4, die Verse 7 bis 13. Ich möchte noch dazu bemerken, ich habe in diesem Bereich schon einmal gepredigt, am 3. Dezember 2017, zu eigentlich demselben Thema. Und diese beiden Predigten werden sich ergänzen. So, vielleicht findet man die Predigt auch noch im Predigtarchiv, man kann sie also noch dazu hören. Der Text, Epheser 4, die Versen 7 bis 13. Und wir lesen hier: Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und dem Menschen Gaben gegeben. Das Hinaufsteigen aber, was besagt es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde? Der hinabgestiegen ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Zur Ausrüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Typische Epheser-Sätze, voll, kompliziert, schwierig zu verstehen. Und trotzdem, ich denke, wir werden in dieser Predigt dahin kommen, dass wir vieles davon verstehen und einordnen können. Erstens, Gott verwirklicht seinen Plan. Ich habe diesen Plan, wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, nach Epheser 1, um die Verse 20 herum, habe ich diesen Plan versucht aufzuzeigen, den Gott hat. Also das Ziel seines Planes. Und ich habe folgendes Bild gemalt während der Predigt. Ich habe gesagt, Christus ist das Haupt. Er ist das Haupt. Er ist zum Haupt gesetzt. Eingesetzt zum Haupt. Und der Leib ist die Gemeinde. Und da ging es um die universelle Gemeinde. Und ich habe gesagt, die Mächte und die Gewalten, das ist Epheser 1, 20, denke ich, die sind unter seine Füße gesetzt. Alle sind da oder sie sind da. Und ich habe gesagt, Gott möchte durch Christus seine Gemeinde erfüllen, seine Gemeinde aufbauen. Wir haben das mit Erfüllen auch gerade eben noch einmal gelesen. Das ist ein Thema im Epheserbrief ganz grundsätzlich. Und mit dem Erfüllen der Gemeinde möchte er eben auch die Gesellschaft eigentlich herrschen, auf seine Art herrschen, nämlich durch Dienen in dieser Welt herrschen und umsetzen. Und dann, die Mächte sind hier. Und er möchte letztendlich alles zusammenfassen in Christus und wieder unter das Haupt von Jesus Christus stellen. Und das alles ist zuerst die Natur. Da haben wir ganz klare Hinweise in Römer 8, wo es heißt, wenn die Kinder Gottes offenbar werden, dann wird die ganze Schöpfung erlöst werden. Die Schöpfung wird erlöst werden. Aber es ist das ganze Alles, es ist nicht nur die Natur. Gott wird alles unter das Haupt von Jesus Christus zusammenfassen. Soweit also der Plan, das ist das Ziel. Und die Frage ist natürlich jetzt, wo stehen wir denn jetzt? Wo sind wir heute? Und unser Text, der hilft uns da. Und wir haben hier in Vers 8, den ich gelesen habe, haben wir ein Zitat, das Paulus aus Psalm 68, Vers 19 nimmt. Und er legt es dann im Vers 9 und Vers 10 auch aus. Ziemlich frei zwar und auf Christus hingerichtet. Aber er legt diesen Vers aus Psalm 68 aus. Und dort im Vers 9 haben wir den ersten Punkt im Plan Gottes, der bereits verwirklicht ist. Man liest hier, er ist herabgestiegen in die Tiefen der Erde. Natürlich Christus. Jesus ist auf die Welt gekommen, wir wissen das. Wir feiern Weihnachten, oder? Er ist Mensch geworden. Und er ist als Mensch, hat er sein Leben gelebt hier und hat uns gezeigt, wie Gott effektiv wirklich ist. Und dann ist er gestorben am Kreuz. Und er hat dort für unsere Sünden bezahlt, er hat dort unseren Fluch getragen und er hat dort am Kreuz den Widersacher entwaffnet, überwunden, besiegt, grundsätzlich besiegt. Aber wir haben hier diesen Ausdruck in die Tiefen der Erde. Und wenn wir das zusammenbringen mit 1. Petrus 3, Vers 19, wo es heißt, dass Christus den Gefangenen im Gefängnis gepredigt hat. Und diese Bibelstelle legt eben nach, dass er nach seinem Sterben am Kreuz ins Totenreich hinuntergegangen ist, eben in die Tiefen hinabgestiegen ist und dort all diesen Menschen, die dort gewesen sind, noch oder das erste Mal das Evangelium gepredigt hat. Das ist eine Theorie. Es ist nur mit diesen zwei Versen wirklich begründbar. Aber sie hat eine gewisse Relevanz. Also hinabgestiegen. Jesus ist auf diese Welt gekommen. Das ist der erste Schritt in diesem Plan. Und er hat eine Erlösung geschaffen für uns Menschen. Und jetzt kommt der zweite Schritt, Vers 8 und auch Vers 9 noch einmal, Vers 10. Er ist wieder hinaufgestiegen. Und ich stelle mir das vor. Da ist Jesus im Totenreich. Er ist tot. Er ist dort. Und ich kenne keine einzige Person, die aus diesem Totenreich wieder hervorgekommen ist, um dann nicht noch einmal zu sterben. Wir kennen das ja von Nahtoderfahrungen, dass es das gibt. Aber die sind alle wieder gestorben. Irgendwann sind sie alle wieder gestorben. Das ist mit Jesus nicht so. Jesus ist aus diesem Totenreich herausgebrochen. Und ich stelle mir das ziemlich brachial vor, bildlich halt. Eine einfache Person, wie ich bin, braucht er immer wieder Bilder für sich, gewisse Dinge vorzustellen. Ich stelle mir vor, wie er diese Mauern durchbrochen hat aus dem Totenreich. Und wie er da steht und sagt, ich lebe. Und ihr sollt auch leben. Ihr sollt auch leben. Und er hat sich dann gezeigt, er hat sich über 500 Personen gezeigt, als gesagt, ich lebe, hey, seht ihr, greift mich an, berührt mich, gib mir etwas zu essen, oder? Ich lebe. Und dann nach 40 Tagen ist er aufgefahren in den Himmel. Und dort ist er gesetzt worden zur Rechten des Vaters auf den Thron und eingesetzt als dieses Haupt über alles. Eingesetzt als dieses Haupt. Dort. Aber Paulus sagt uns hier im Vers 8, dass Jesus eben nicht alleine aufgefahren ist, sondern wir lesen, er hat Gefangene gefangen geführt. Wer sind diese Gefangenen? Wenn wir das mit Kolosser 2, Vers 15 zusammenbringen, dann wissen wir, dass es sich hier um einige dieser Mächte handelt. Und die hat er gefangen geführt und hat sie im Triumphzug, heißt es dort in Kolosser 2, hat er sie mit sich hinaufgenommen. Im Triumphzug öffentlich zur Schau gestellt. Aber wir wissen auch, er hat hier nicht alle Mächte weggeführt. Wenn das geschehen wäre, dann hätten wir keine Probleme mehr. Wirklich, und das haben wir nicht. Wir haben noch Probleme, oder? Und deshalb wissen wir, er hat alle entwaffnet, er hat sie überwunden, aber er hat nicht alle gefangen geführt. Aber das hat er gemacht und das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt in dieser Wiederherstellung dieses Planes, der wird hier eigentlich einfach nur vorausgesetzt. Und das ist die Gründung der Gemeinde. Aber wir wissen ja, wie es passiert ist. Am Pfingsten ist der Heilige Geist gekommen und hat sich gezeigt, geoffenbart. Petrus hat gepredigt. 3000 Menschen haben diese Erlösung von Jesus Christus angenommen und haben gesagt, ja, das ist es. Wir wollen gerettet sein. Wir wollen dieses ewige Leben haben und sind Jesus nachgefolgt. Und die Gemeinde ist entstanden da. Aber eben nicht nur die Gemeinde in Jerusalem, sondern da waren am Pfingsten viele Leute aus verschiedenen Dörfern, Orten und Städten versammelt, Juden. Und die haben ebenfalls diesen Schritt gemacht. Und die sind aber nachher wieder nach Hause gegangen. Und sie haben auch dort Gemeinden gegründet, sind dort zusammengetroffen. Und es gab bereits mehrere Gemeinden gegründet, eigentlich direkt aus Pfingsten. Aber zu dem Zeitpunkt, als Paulus den Epheserbrief schreibt, ist ein ganzes Netz von Gemeinden da. Denn seine 3 Missionsreisen liegen schon hinter ihm, als er diesen Brief schreibt. Und auch die anderen Apostel von den 12 und auch andere Apostel sind unterwegs, auch Propheten und so weiter. Und sie gründen Gemeinden, sie bauen Gemeinden auf. Ein ganzes Netzwerk von Gemeinden ist da. Und das ist dieser vierte Schritt, der eigentlich mit diesem dritten Schritt zusammenfällt. Gott gibt Gaben. Vers 11. Er hat die einen gegeben als Apostel, als Propheten, als Evangelisten, als Lehrer, als Hirten. Alle zum Aufbau der Gemeinde. Alle zum Aufbau der Gemeinde. Und darauf werden wir noch zurückkommen. Aber fast noch wichtiger ist Vers 7. Jeden von uns hat er Gaben gegeben. Gaben nach dem Maß der Gnade Gottes. Und das ist das Geschenk, was uns wirklich bewegt und was uns etwas bedeutet als Gemeinde. Natürlich das andere auch, aber das auch, weil es jeden von uns ganz persönlich betrifft. Und hier stehen wir. Da sind wir in diesem Heilsplan Gottes. Und von hier geht es weiter. Und Gott sagt jetzt, Gott verwirklicht seinen Plan, und das ist zweitens, mit jedem von uns, mit dir. Wenn wir den Kontext dieses Textes von uns heute Morgen anschauen, dann sehen wir, dass Paulus mit ein paar markigen Worten beginnt, die Einheit in einer Gemeinde zu beschreiben. Er sagt ein Taufe, ein Glaube, aber er sagt auch und pointiert hier die Dreieinigkeit, er sagt auch ein Geist, ein Herr und ein Gott und Vater und hebt hier die Dreieinigkeit hervor. Und hier formuliert er in dieser Einheitsrede, formuliert er Kerngedanken, Kernglaubenspunkte, die uns einigen, die uns eins machen. Einfach unser Glaube im Kern. um dann in Vers 7 eben mit diesem Geschenk der Gaben die Vielfalt ins Spiel zu bringen. Was Paulus also beschreibt, ist die Einheit in Vielfalt. Denn jetzt mit den Gaben, da geht es um uns, um dich, um mich, um jeden von uns. Gott hat uns Gaben geschenkt. Er kennt dich. Es geht nicht nur um die Gaben, es geht auch um deine Person. Er kennt deine Persönlichkeit. Er kennt deine Charakterstärken, Schwächen. Er kennt auch dein Herz und wofür dein Herz brennt. Er weiß ganz genau, wer du bist, weil er hat dich so gemacht, wie du bist. Und jetzt gibt er dir Gaben. Und diese Gaben, die passen zu diesen anderen Bereichen, zu deiner Person, zu deiner Leidenschaft in deinem Herz. Die passen dazu und bilden zusammen so etwas wie eine Ausrichtung für deinen Weg, den er mit dir gehen möchte. Er hat eine Berufung für dich. Er hat nicht nur einen Plan für die Gemeinde, er hat einen Plan auch für dich. Und er gibt dir nach dem Maß der Gnade Gottes genau das, was du brauchst für deinen Weg. Und das ist ein Teil dieses Konzeptes, das Gott dir verfolgt. Und der zweite Teil ist der, dass er dich nimmt und hier irgendwo in diesen Leib der Ortsgemeinde einsetzt. Weil deine Begabungen, sie helfen dazu, die Gemeinde aufzubauen. Sie nützen der Gemeinde, sie dienen der Gemeinde. Und es gibt eine einzige Gabe überhaupt, die wir haben im ganzen Kontext der Gaben, die man für sich persönlich brauchen muss oder kann. Und alle anderen, sie sollen denen helfen, den Leib aufzubauen. Den Leib, die Gemeinde vor Ort. Es geht hier ganz klar um die Ortsgemeinde. Und wir wissen ja, die Bibel gibt uns zwei Gabenkataloge und die sind einfach sich zu merken. Wir haben Römer 12, haben wir vielleicht mehr ein bisschen die Aufzählung von natürlichen Gaben. Es ist dort Gaben wie Leitung oder Hilfeleistung oder Barmherzigkeit oder Dienen aufgezählt. Und das ist nur ein Ansatz. Und in 1. Korinther 12, also 12, 12, Römer und Korinther, in 1. Korinther 12 haben wir noch einen Gabenkatalog, ebenfalls Aufzählungen, dort heißt es dann explizit die geistlichen Gaben und er zählt dort Gaben auf wie Heilung oder Geistesunterscheidung oder auch Gaben wie Prophetie und Ähnliches. Ich bin überzeugt, dass weder der eine noch der andere Katalog abschließend ist. Und ich glaube, und das sehen wir dann auch in der Bibel, es gibt noch viel mehr Gaben. Wir sehen Gaben im Alten Testament, zum Beispiel die Gabe des Musizierens oder die Gabe des in den Lobpreis oder in die Anbetung Leitens. Wir sehen aber auch Gaben wie Kunsthandwerk, also Kreativität, die dahinter steckt. Oder wir sehen auch Gaben von Geben. Also die Gabenkataloge, die wir hier haben, sind meines Erachtens nicht vollständig. Aber es gibt doch schon eine ganze Ansammlung von Gaben und es ist ganz spannend, eben diese Gaben einmal zu betrachten und sich zu überlegen, was habe ich eigentlich für Gabe? Was sind deine Gaben? Denn sie können eingesetzt werden, um mitzuhelfen, diese Gemeinde zu bauen. Das ist ein Teil dieser Fülle, den Christus, ich pflege zu sagen, das Sahnehäubchen dieser Fülle, die Christus gibt, seiner Gemeinde gibt, damit sie wachsen und wirken kann. So soll die Gemeinde gebaut werden. Und das passiert, wenn du deinen Platz in der Gemeinde, in diesem Leib findest und einnehmen und ausfüllen kannst. Schau, ich gehe davon aus, dass Gott ganz genau weiß, wo und wie wir als Gemeinde stehen. Und ich gehe davon aus, dass er ganz genau weiß, was wir brauchen würden, damit wir als Gemeinde uns weiterentwickeln können, in die Tiefe wachsen oder in die Weite wachsen oder wo auch immer. Er weiß Bescheid. Und ich gehe auch davon aus, dass er diese Leute uns immer wieder neu wird einfach schenken, zuführen. Es gibt zwei Arten von Menschen in einer Gemeinde und das ist mir wichtig, das zu betonen. Es gibt Leute, die sich einsetzen, die kämpfen, die arbeiten, die der Sache Jesu nachfolgen wollen, die dabei sind. Und es gibt Leute, die im Moment einfach nicht mögen, die vielleicht auch zu alt sind. Oder die vielleicht angeschlagen sind oder jetzt endlich einmal zur Ruhe kommen wollen, sich erholen müssen. Und mal sind wir hier und mal sind wir da. Und wir alle, wir brauchen einander. Und bereits dadurch wird eigentlich das Wirken Gottes in der Gemeinde klar, ist auch ein Teil dieser Fülle, mit der Christus seinen Leib, seine Gemeinde erfüllt. Nämlich in der Art und Weise, wie wir aufeinander umgehen miteinander, wo wir Fürsorge leisten, wo wir Anteil nehmen, wo wir helfen, wenn es möglich ist, wo wir einander dienen, einander bereit sind, mit aufzubauen wieder oder eben durchzuhelfen. Dieses Miteinander, Lasten teilen, auch das ist ein Teil, der zeigt, der diese besondere Art zu leben zeigt, so wie ich es das letzte Mal schon gesagt habe, es ist diese besondere Art, wie wir als Gemeinde Gemeinschaft haben. Das ist bereits schon ein Zeugnis, denn das ist nicht automatisch überall und immer so. Wir wissen das, Menschen können einander hassen, sie können Machtansprüche umsetzen, und so weiter. Oder manchmal schlagen sie einander auch die Köpfe ein. Oder? Und das ist nicht so in der Gemeinde. Sondern wir versuchen füreinander zu schauen. Und trotzdem sind da Leitende unter uns, die immer wieder umhergehen. Und wenn sie sehen, ja, ich hätte in meinem Team noch Platz für eine Person, die diese oder die jene Gabe hat und diese Persönlichkeit mitbringt, oh, die würde ich gern mit ins Team nehmen. Und dann kommen sie vielleicht auf dich zu und sagen, hey, hast du noch Zeit? Wir könnten dich, genau dich könnten wir noch brauchen. In unserem Team, helf mit hier, Gemeinde aufzubauen. Und auch hier ist es vielleicht einfach manchmal besser, statt zu warten, bis dann jemand kommt und sagt, dich könnten wir noch brauchen, ist es vielleicht manchmal besser, einfach mal irgendwo einzusteigen und mitzuarbeiten, wenn Kapazität und Kraft vorhanden ist und wenn Kapazität und Kraft da ist. Denn automatisch wird sich ergeben, man wird feststellen, das passt zu mir oder eben nicht. Und beides führt uns weiter. Und wir werden mehr und mehr darauf kommen, was eigentlich mein Anliegen ist und wo meine Gaben einzusetzen sind. Noch einmal, kennst du deine Gaben? Ich habe ein paar wenige Exemplare eines einfachen, wirklich einfachen Gabentests mitgebracht und aufgelegt auf dem Tisch dort hinten. Wer immer möchte, kann sich eins mitnehmen und diesen mal ausfüllen. Und ich möchte dich bitten, komm bitte nachher zu mir oder auf mich zu. Ich möchte gern mit dir über das dann sprechen. Gott verwirklicht seinen Plan, aber drittens auch durch die Leitenden. Wir lesen Vers 11. Zum Aufbau der Gemeinde braucht es Personen, die mit speziellen Begabungen oder mit spezieller Art ausgerüstet sind. Man sagt ihnen Dienstbegabungen. Paulus zählt ja eben die Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer, Hirten und so weiter auf. Und man kann sich so eine dienstbegabte Person vorstellen, als eine Person, die hingegeben nachfolgt Jesus, deren Charakter ein Stück weit entwickelt und geschliffen worden ist auch und die ein bestimmtes Maß neben natürlichen Begabungen eben dann auch eine bestimmte Art oder Gruppierung von mehreren Gaben, die in dieselbe Richtung zeigen, mit sich hat und die einsetzen kann. Also zum Beispiel ein Lobpreisleiter. Ein Lobpreisleiter, er braucht die Gabe der Leitung, sonst kann er nicht leiten. Er braucht die Gabe des Musizierens, sonst hat er ein Problem. Und er braucht die Gabe, in die Anbetung zu führen. Im Alten Testament lesen wir hier, dass David die Leute herausgenommen hat aus den Leviten, die hier in der Lage gewesen sind, durch Weissagung eben zu führen und in die Anbetung zu leiten. Also mindestens drei spezifische Gaben, die es braucht hier. So, also kann man sich so etwas vorstellen. Aber im Allgemeinen denkt man ja dann, diese Dienstbegabten, sie machen das, was ihr Name sagt, also der Evangelist, der evangelisiert und der Lehrer, der lehrt und der Hirte, der geht den Schäfchen nach und so weiter, was eben ein Hirte dann tut. Aber dieser Text sagt hier etwas anderes. Dieser Text sagt hier, sie sind gegeben zur Auferbauung des Leibes, bis dass wir alle hingelangen und dann kommen dann die Ziele. Dieser Text sagt hier also, betont hier viel, viel mehr, dass die Dienstbegabten eben dazu da sind, dass der Leib, dass die Gemeinde wachsen kann. Vers 16, das sind zwei, drei Verse weiter als unser Text, bezeichnet diese Dienstbegabten auch als Gelenke und Bänder. Also wir hätten sie dann zum Beispiel hier im Knie oder am Ellenbogen, oder? Wo immer wir Gelenke haben, da sind diese Dienstbegabten eingesetzt, damit sie zusammenhalten und aufbauen. Die Leitenden bei uns. Auch Kolosser 2, Vers 19 braucht dieses Bild der Gelenke und der Bänder. Und deshalb ist ihre Funktion nicht nur das Naheliegende, also dass sie evangelisieren als Evangelist, sondern dass sie uns als Gemeinde lehren zu evangelisieren, dass sie uns als Gemeinde lehren zu Hirten, also den Menschen nachzugehen, Seelsorge zu betreiben, zu pflegen, zu ermutigen, aufzubauen, also die Gaben eines Hirten, dass sie uns als Gemeinde auch lehren zu lehren. Auf was müssen wir achten? Wie müssen wir die Bibel hier verstehen? Um was geht es? Wie gehen wir an einen Text ran? Und so weiter. Und hier also sind diese Dienstbegabten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben hier eine ganze Aufzählung. Und es ist immer irgendwo noch eine Kontroverse im Gange in der Theologie bezüglich Apostel und bezüglich Propheten, Evangelisten, Lehrer und Hirte, das ist klar. Aber ich habe wie ein bisschen aufgehört, darüber nachzudenken. Ich habe hier meine Meinung, das ist klar. Es ist mir eigentlich auch egal, wie man die Leitenden nennt. Ob man sie Leiter nennt, ob man sie Diakone nennt oder Apostel, Evangelisten oder Hirten oder wie immer. Oder ob man einfach sagt, operative Leitung, entscheidend ist, für was sind sie da. Also entscheidend ist, bauen sie den Leib Christi mit auf. Und wenn das passiert, passt's. Wenn das passiert, passt's. Eine Anmerkung hier, die ich mir nicht verkneifen möchte. Wir haben im Moment die Möglichkeit, auch technisch die Möglichkeit, im Internet uns alles Mögliche anzusehen, auch was geistliche Lehre betrifft. Und ich möchte dir hier heute Morgen sagen, bitte folge keinem Lehrer, der genau weiß, was die richtige Lehre ist und sich nicht selber persönlich aktiv in den Aufbau des Leibes hineingibt und drinsteht. Denn der Aufbau des Leibes der Gemeinde, er verifiziert, er zeigt, wie man sich in der Wirklichkeit, im realen Leben wirklich bewegt. Im Internet einfach zu predigen ist eine Sache. Aber 18 oder 20 Jahre in einer Gemeinde zu stehen und aufzubauen, ist etwas anderes. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, wenn du dir im Internet, und es gibt viele gute Predigten und Lehre im Internet, anschaust, wenn du da etwas anschaust, etwas suchst, dann überleg dir ganz schnell, steht diese Person im Aufbau der Gemeinde, dann hör auf sie. Wenn nicht, geh weiter. Such jemand, der da drin steht. Wir als Gemeindeleitung und ich als Pastor sind also ganz ähnlich, wie wir das von den Leitenden schon gehört haben, immer wieder unterwegs gehen umher und hören auf die Leute, hören auf euch und schauen, wo gibt es Personen, die für welchen Bereich, vielleicht einen neuen Bereich, wirklich das Herz haben und auch die Begabung und das aufbauen möchten. Es spielt so eine große Rolle, ob die Leitenden genau dafür begabt sind, wo sie drinstehen oder nicht. Und so gehen wir eben auch herum und fragen manchmal Leute auch an, aber manchmal entdecken wir auch solche Leute. Und das passiert mir immer wieder, dass es wirklich offene Türen dann einrenne und dass die Person dann sagt, das habe ich schon lange auf dem Herzen, das möchte ich gerne tun. Und dann schickt man die Person los, geh und setze um und es passiert einfach etwas. Und das ist einfach mega genial. So funktioniert Aufbau der Gemeinde. Wenn ich unsere Gemeinde anschaue, dann möchte ich schon sagen, wir sind noch nicht so weit. Wir sind noch nicht funktionierend als Leib. Da fehlen noch Dinge. Zum Beispiel ist es mir ein großes Anliegen, dass sich die Jugendarbeit weiterentwickeln kann. Ein anderes Anliegen ist mir, dass Lehre oder ganz konkrete Jüngerschaftsschulung passieren kann. Also Aufbau nach innen. Dass wir wachsen können. Aber das andere Problem die andere Herausforderung, und das ist mir auch sehr wichtig, ist das Entwickeln von Evangelisation und von Mission, dass wir da aktiver werden können. Also im Bild gesprochen, vielleicht fehlt uns irgendwo noch ein Arm und ein Bein oder so, aber sonst funktionieren wir ganz gut. Und natürlich bauen wir weiter, und sind weiter unterwegs mit Jesus und wir rechnen, dass er mit uns mitbaut. Es ist seine Gemeinde, er erfüllt uns und möchte uns zur Fülle bringen. Es ist sein Anliegen, das sagt er hier. Und er hat uns eben mit diesen Gaben beschenkt, jeder von uns hat diese Gaben. Und er hat uns mit diesen Dienstbegabten auch beschenkt. Und wir haben diese Leute. Und das Ziel, auf das er hinarbeitet, das ist Vers 13, über das habe ich erst kürzlich schon gepredigt. Es ist eben die Einheit im Leib. Es ist das Erkennen von Christus. Es ist die vollständige Fülle Gottes, es ist die Mannesreife, also das Entwickeln dieser Gemeinde hin zur vollständigen Reife. Das ist das Ziel, das Gott hier mit uns als Gemeinde verfolgt. Und auf diesem Weg sind wir und miteinander gehen wir da weiter. Amen. Ich möchte noch beten. Es ist mir ein Anliegen. Und Vater, ich würde dir Danke sagen, für das, wo du unsere Gemeinde schon so viel geschenkt hast. Die Entwicklung von verschiedensten Bereichen, die Kreativität, wie Menschen sich investieren, die Hingabe und die Leidenschaft, die dahinter steckt. Die Begabungen, die wir sehen dürfen und entdecken dürfen und manchmal wirklich darüber staunen. Wir beten dir auch für all das, was wir hier haben dürfen. Aber ich würde dir auch Danke sagen für das Miteinander, fürs Vorwärtsgehen und für aufs Ziel zu gehen. Und ich würde dich auch da gerade an dem Punkt bitten, dass du uns immer wieder neu zeigst, wohin dass es wirklich geht. Was sind die nächsten Schritte? Was sind die nächsten Bereiche vielleicht? Oder wo sollen wir reinstehen? Was ist unsere Berufung? Was ist unser Teil? Wie können wir auch der Gesellschaft noch mehr und effektiver dienen? Und ich würde dich bitten, Vater, dass du uns auch mehr und neu immer wieder beschenkst mit Gaben. Mit den Gaben, die wir brauchen. Und du weißt, was wir brauchen. Und auch mit dienstbegabten Menschen. Danke, dass du weißt um alles. Und so bitte ich dich, dass du einfach heute Morgen auch zu uns redest und uns führst und leitest. Aber uns auch zeigst, wie beschenkt dass wir schon sind. Bitte dich ja für deine Güte und für deine Grösse und für den Plan, den du hast mit uns als Gemeinde und den du wirst zur Erfüllung bringen. Amen.